Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier von unserem Podcast Block 52 in der Mache. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Benjamin Schaub. Er ist bei Interstech und zwar Chief Digital Officer. Er kennt sich wahrscheinlich so gut aus im Bereich digitale Wertpapiere, also EWPG, wie sonst wenige oder wie vielleicht nur manche Rechtsanwälte, weil eben gerade in Frankfurt sich extrem viel in diesem Bereich tut. Da geht es darum, dass das digitale Wertpapiere entsteht, gesetzeskonform, zunächst als Schuldverschreibung, demnächst dann als Fonds und übermorgen als Aktie. Wir sprechen darüber, dass all das dieser Tage passiert. Wir möchten noch nicht von einem Hype sprechen, aber das ist wahrscheinlich die Stufe kurz davor. Und insofern ist es ein gutes Überblicksgespräch zu all diesen Themen. Ja, lieber Benjamin, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Wir hatten ja auch schon mal das Vergnügen, jetzt ein Update-Gespräch, was sich im Bereich elektronische Wertpapiere und in eurer Welt sich so tut. Aber zum Starten, Benjamin, vielleicht starte einfach mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde von dir und von Interstech.
Sehr gerne. Vielen Dank, Philipp. Mein Name ist Benjamin Schaub. Ich bin Chief Digital Officer bei Interstech. War vorher Mitarbeiter, Kollege von dir glücklicherweise im Frankfurt School Blockchain Center und aus dieser Zeit zusammen, so kann man es denke ich auch sagen, ist dann eben auch die Interstech entstanden, also eine Beratung, die spezialisiert ist auf digitale Assets und Blockchain. Die Frankfurt School ist hier Gesellschafter und Plutoneo Consulting, das ist ein mittelständischer Consultant-Unternehmen im Bereich der klassischen Wertpapiere. Und ja, mit Interstech sind wir jetzt seit gut 2 Jahren am Markt. Wir beraten, wie gesagt, ausschließlich zu digitalen Assets und Blockchain. Das bedeutet auf der einen Seite eben all die Themen rund um die Kryptowerte, um den Bitcoin und Co. Wie kann ich das in mein bestehendes Geschäftsmodell integrieren? Wie kann ich es aber auch in meiner Architektur implementieren? Ja, also schauen hier eben wirklich auch auf die berühmt-berüchtigten Target Operating Models, die zu erstellen sind. Ermitteln Aufwände eben in diesem Sachverhalten. Auf der anderen Seite kümmern wir uns eben um digitale Assets in der Form von Wertpapiere, die jetzt eben zunehmend tokenisiert werden können, sei es nach dem elektronischen Wertpapiergesetz, das du genannt hast, oder nach der Verordnung über Kryptovoranteile, genauso aber auch auf internationaler Ebene, also auf EU-Ebene, das DLT-Pilot-Regime, das zukünftig eben die Tokenisierung von ja, klassischen Finanzinstrumenten ermöglicht, etc. Das sind im Prinzip die 2 Standbeine, mit denen wir uns oder auf denen wir uns bewegen und im Markt glücklicherweise schon ja, zu einigen Umsetzungen kommen konnten, weshalb wir über recht viel Praxiserfahrung verfügen.
Das war eine wunderbare Einführung, Benjamin, finde ich gut. Aber jetzt gleich mal ins Thema reingesprungen. Du hast schon angedeutet, was tut sich denn gerade so in Frankfurt in dem Regime der elektronischen Wertpapiere, Abkürzung ist EWPG, aber auch in den europäischen benachbarten Regimen, DLT-Pilot-Regime und so weiter und so fort. Also ich meine, wir können jetzt natürlich nicht alle Firmen durchgehen, ganz klar. Aber einfach mal so, was ist so dein Eindruck? Ist es ein Hype? Ist es noch kein Hype? Wo stehen wir gerade? Wer agiert, die Großen oder die Kleinen, die Startups oder die großen Banken und so weiter und so fort? Das wäre mal meine Einstiegsfrage.
Genau, also wir sind auf jeden Fall in höchst spannenden Zeiten, was die strategische Ausrichtung von Häusern angeht, also vor allen Dingen eben Finanzinstituten. Wir haben hier nämlich ja, eigentlich so viele Möglichkeiten, muss man ganz ehrlich sagen, wie noch nie in dem Sektor. Ja, also bekannt ist, dass wir Möglichkeiten haben im Kryptowertebereich, in Deutschland sowieso, weil wir da die Lizenz beispielsweise haben für die Kryptoverwahrung. Geschäftsmodelle rund um Krypto konnten also schon oder können seit mehreren Jahren betrieben werden. Wir haben jetzt auf der Krypto-Seite dann auch noch die Markets in Crypto Assets Regulation, die auf EU-Ebene dahinterher zieht. Und dann haben wir, und das ist für Banken aus meiner Sicht aktuell mehr im Fokus, die Themen rund um die Wertpapiere. Das ist eben das klassische traditionelle Bankengeschäft. Hier geht es also im Kern um Aktien, Anleihen, Investmentfonds etc. Und hier haben wir zum einen auch in Deutschland eine tolle regulatorische Ausgangsmöglichkeit, die eben durch das elektronische Wertpapiergesetz ermöglicht, aktuell Inhaberschuldverschreibung, also Anleihen, zu tokenisieren. Ja, die nicht mehr eben über den dafür sonst notwendigen Zentralverwahrer abzuwickeln in einer Urkunde. Das Ganze kann jetzt digital erfolgen und dann eben auch noch auf Blockchain-Basis. Für Investmentfonds gilt selbiges. Dann haben wir jetzt noch das Zukunftsfinanzierungsgesetz, das die Aktien ins Spiel bringt, die also zukünftig auch tokenisiert begeben werden können. Das geht noch nicht. Und hier ist einfach das Spannende für Finanzinstitute, sich eben zu überlegen, wie positioniere ich mich hier? Denn die Dienstleistung, die vorher der Zentralverwahrer Clearstream übernommen hat, die kann jetzt auch von Unternehmen übernommen werden, die in diesem Regime ein sogenannter Kryptowertpapierregisterführer werden. Ja, und das ist für viele Finanzinstitute einfach durchaus spannend, weil sie Wertpapiere begeben und gezwungenermaßen regulatorisch hierfür Clearstream gebraucht haben. Und das können sie also zukünftig aus einer Hand machen, wenn sie so eine Infrastruktur aufbauen wollen. Und dazu kommen dann einfach immer noch andere Puzzlestückchen, wie wenn ich ein tokenisiertes Asset habe, sei das jetzt das Wertpapier, über das wir gerade gesprochen haben, oder ein Kryptowert, habe ich auch immer, was die IT-Infrastruktur angeht, auch eine Verwahrungskomponente. Das heißt, auch was die sogenannten Wallets in der Blockchain-Welt angeht, müssen sich Banken immer mehr Gedanken drüber machen, ganz unabhängig davon, wie sie zu Kryptowerten stehen. Und das führt eigentlich zu einer äußerst spannenden Gemengelage aktuell.
Also wenn wir versuchen, das ganze Thema mal wirklich ganz plastisch in ein, zwei Sätzen zu beschreiben, ja, das oftmals sagt man ja, man hat es eigentlich erst dann verstanden, wenn man in der Lage ist, das wirklich in aller Präzision in ein, zwei, drei Sätzen zusammenzufassen, dann wäre jetzt mal mein folgender Vorschlag, das wie folgt zusammenzufassen, und du müsstest sagen, ob das so stimmt. Die Wertschöpfungskette im Kapitalmarkt wird verändert, und da, wo quasi heute die Verwahrung durch Clearstream stattfindet, durch den Zentralverwahrer, dort genau auf dieser Wertschöpfungsstufe kommen neue Player hinzu. Das wären dann die Kryptowertpapierregisterführer. Das ist quasi, also faktisch eine Änderung der Industriestruktur. Kann man das so wirklich prägnant zusammen? Genau.
Absolut.
Weil, also, so steht es natürlich nicht im Gesetz, gell? Im Gesetz steht Paragraph 1, 2, 3, 4, 5 und tausende Regeln und so weiter. Dann gibt es quasi alle möglichen Rechtsanwälte, die das noch interpretieren und noch anreichern und so weiter. Aber wenn du richtig den Strich drunter machst, dann ändert sich die Industriestruktur, also die Wertschöpfungskette, auf der Stufe, wo der Zentralverwahrer ist. Da kommen quasi Kryptowertpapierregisterführer hinzu. Wer kann das in Zukunft sein? Ist das eine Bank oder ein Startup? Wer bewegt sich da?
Das Schöne ist sowohl als auch, ja. Also das ist eben eine Regulatorik, die schon einige Startups eben nutzen und eine Lizenz hier beantragt haben, beziehungsweise eine vorläufige erhalten haben und dann diese Registerführung anbieten können. Wir sehen aber genauso etablierte Finanzinstitute, die eben diesen Weg einschlagen. Die Deka Bank beispielsweise macht das. Wir haben jetzt mit Hauck Aufhäuser Lampe einen sehr prominenten Teilnehmer im Markt, der auch schon für erste größere Emissionen, die Siemens-Anleihe war in vieler Munde, die Registerführung übernimmt. Und man darf eben auch nicht vergessen, es bedarf eben einer Lizenz vorher. Und wenn man eine Lizenz beantragen will bei der BaFin, braucht man vorher auch schon die Infrastruktur vorhanden. Und das führt natürlich dazu, dass nur weil die Regulatorik da ist, nicht innerhalb von wenigen Monaten sich der Markt signifikant ändert. Aber wie du sagst, das Spannende ist, dass eben ein ja seit Jahrzehnten bestehender Prozess innerhalb der Wertschöpfungskette jetzt aufgebrochen wird. Ja, und das ist eben für viele sehr, sehr interessant in Form von, kann ich effizienter werden? Da ist eine Partei weniger, kann ich schneller werden? Aber eben auch ganz klar geht es hier eben um mögliche Kostenvorteile, die erzielt werden wollen, weil wir eben im Prinzip aus einem monopolistisch geführten Markt kommen, bei dem es keinen Wettbewerb gab.
Genau. Vielleicht also eine Frage, die aber schwierig zu beantworten ist jetzt, gell? Warum ist das alles so passiert? Ja, ist es quasi ein Lobbying-Erfolg von Firmen außerhalb von Clearstreams, die gesagt haben, sie würden sich da mehr Wettbewerb auf der Wertschöpfungskette oder Wertschöpfungsstufe wünschen, oder wer hat dieses Gesetz ursprünglich initiiert und vorangetrieben? Mein Kenntnisstand ist, dass es, also hört sich komisch an, dass es gewissermaßen einfach so passiert ist, dass man eben sagen wollte, man möchte das Wertpapier modernisieren im Sinne von materialisieren, also quasi weg vom Papier, weg von der papierhaften Urkunde hin in die digitale Welt. Und dann brauche ich natürlich ein Register, der das ermöglicht. Und dann ist es quasi ein Nebenprodukt, dass sich die Wertschöpfungskette ändert. Aber meine Interpretation kann falsch sein.
Nein, also ich kann das jetzt auch leider nicht an einer Person festmachen. Allerdings muss man einfach sagen, dass andere Kapitalmärkte, beispielsweise der französische oder eben auch der luxemburgische, der oftmals so als, sage ich mal, Zielbild gilt oder als Hauptkonkurrent, einfach schon ganz lange auf elektronisch umgestellt haben. Ja, sodass Deutschland hier im Prinzip hinten dran war. Und dann kam es jetzt eben zu der Umstellung und vielleicht kann man sagen, haben wir einfach gleichzeitig das Glück, dass eben die Blockchain-Technologie mehr Beachtung gefunden hat, sodass diese hier eben auch reflektiert wurde. Denn Fakt ist natürlich auch, man muss das jetzt nicht ohne Clearstream machen. Ja, das ist Fakt. Und es gibt auch eine Unterscheidung in der deutschen Regulatorik zwischen elektronischem und Kryptowertpapierregister. Und hier, ohne da in die Tiefe zu gehen, wäre es auch möglich, ein elektronisches Register ohne Blockchain zu betreiben. Und auch das hätte ja die Gesetzesgrundlage schon sein können, um einen Wandel hinzubekommen. Aber was man einfach sieht, und das ist für mich das Spannende, auch wenn das ein bisschen abdriftet von deiner Frage, wir sehen es in Deutschland, wir sehen es jetzt auch auf der EU-Ebene im Pilot-Regime, im Prinzip scheint der Regulator verstanden zu haben, dass wenn ich ein fälschungssicheres Aufzeichnungssystem nutze, das die Blockchain ja per se darstellt, eben kein Intermediär mehr oder keine zentrale Partei mehr hinten dran brauche, die quasi dafür sorgt, in ihrer Rolle, dass die Daten von den beiden interagierenden Parteien abgestimmt sind. Ja, also der Zentralverwahrer oder die zentrale Clearing-Partei hinten dran wird einfach nicht mehr benötigt, weil man sagt, die Technologie sorgt durch ihre Eigenschaften automatisch dafür, dass das, was im Buch steht, richtig ist.
Ja, also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Warum denn überhaupt die Blockchain-Technologie? Du hast es jetzt gerade schon gesagt, weil eben letztendlich Vertrauen entstehen muss. Und in der Vergangenheit hätte ich quasi einer Firma eben das Vertrauen geschenkt. Die Firma steht dafür gerade, teilweise auch mit ihrer Regulatorik, dass eben, was sie da macht, in Ordnung ist. Und jetzt kann die Firma hier und da, erste Intermediäre quasi, die können entfallen, die werden ersetzt durch die Technologie. Genauso wie du sagst, die Technologie hat als Eigenschaft, dass sie automatisch korrekte Daten produziert an verschiedenen Orten. Das ist ja der Kern eines verteilten Rechensystems, dass quasi an verschiedenen geografischen Orten 1:1 die gleichen Daten entstehen, automatisch. Also quasi der korrekte Datenbestand wird mir von außen in meinen Server reingespielt. Ja, so ja. Als Bild, ja. Gibt es auch ohne Blockchain, gell? Aber mit Blockchain hat es eben noch Vorteile, kommen wir gleich noch dazu. Und dementsprechend gibt es bestimmte Intermediäre, die dann nicht mehr benötigt werden. Das wäre der Registerführer in der Vergangenheit. Oder die Rolle wird frisiert, gell? Also der Registerführer, den brauche ich ja trotzdem noch, aber der ist quasi das Gateway in die Blockchain hinein. Was ist der Vorteil von all dem? Also man hätte ja auch bei der alten Lösung bleiben können. Sind es die Kosten, die runtergehen? Ist es das Thema Fraktionalisierung, was man immer hört, was ganz entscheidend ist, oder sind es zukünftige Effizienzgewinne durch nahtlose Handelsvorgänge, weil zum Beispiel eben der Euro früher oder später Eingang finden wird auf die Systeme und dementsprechend dann der Handel mit einem Asset ohne Clearinghouse stattfinden kann, also quasi Zug-um-Zug-Geschäfte finden statt durch den Smart Contract in Zukunft. Und dementsprechend fällt dann das Clearinghouse raus. Das wäre noch ein weiterer Intermediär, der quasi geschröpft wird. Aber das ist eine große Frage, gell? Die Frage war nochmal in aller Kürze, warum das alles? Was sind die Vorteile der Blockchain-Technologie auch hinsichtlich Fraktionalisierung und so weiter und so fort? Vielleicht auch da nochmal drauf eingehen. Einfach jetzt, weil wir rückblickend wissen, was passiert ist und warum es passiert ist und dass es wirklich gut so ist.
Genau, also ich glaube tatsächlich, muss man hier fairerweise sagen, ist es halt für viele Häuser ein Digitalisierungs-Case, in dem es erstmal gar nicht so elementar ist, ob das jetzt eine Blockchain ist oder nicht. Diese Digitalisierung führt aber eben dazu, dass, wenn man dann Blockchain nutzt, man diese Wertschöpfungskette aufbricht, man Services anbieten kann, die man vorher einfach nicht anbieten konnte, man seine Wertschöpfungskette selbst erweitert und dann auch eben auch Umsätze generieren kann, die einem vorher gar nicht zuträglich waren. Und man merkt einfach, in den Projekten, die wir auch gesehen haben, dass es einfach rund um die Wertpapiere viele Randprozesse gibt, die eben ja zum einen papierbehaftet sind, zum einen aber eben auch sehr manuell sind, die man jetzt aufgrund der Digitalisierung, Tokenisierung einfach digital und schlanker hinbekommen kann. Das kann sowas wie die Emission sein, wo sich wirklich heutzutage eine Urkunde noch gedruckt wird und die wird postalisch von A nach B und von B nach C geschickt etc. Die wird dann überprüft im Vier-Augen-Prinzip, Sechs-Augen-Prinzip und signiert etc. Bis eben ein schönes Beispiel ist da immer der Fondsbereich, wo man einfach stellenweise aufgrund dieser papierhaften Urkunde, die in einem Tresor liegt, einfach Depotüberträge in der Welt hat. Das heißt, ich würde zum Beispiel dir mein Depot übertragen und sagen, du darfst meine 3 BMW-Aktien haben. Dann wird das deinem Depot bei deiner Bank gutgeschrieben. Derjenige, der das Wertpapier rausbringt, ja, der Emittent des Ganzen ist, der bekommt gar nichts von diesem Übertrag mit. Ja, du gehst dann irgendwann vielleicht mal auf die Bank zu und sagst, ich möchte die Aktien zurückgeben und im Zweifel kennt der Emittent dich nicht mal. Das sind Probleme im Investmentfondsmarkt beispielsweise, die wir heute ganz konkret haben, die einfach wegfallen in dem Moment, sobald ich eben ein digitales, vollumfängliches Register habe. Ja. Dann natürlich eine Ausbaustufe, die du erwähnst, ist ganz klar, all das, was an Kapitalmaßnahmen anfällt im Kapitalmarkt rund um Wertpapiere, also Zinszahlungen, Dividendenzahlungen etc. Ja, hier können wir von heute das Stück, und das Stück heißt dann immer die Anleihe beispielsweise, tokenisieren oder auch den Fonds. Aktie, wie gesagt, soll kommen. Aber was ist mit den Zahlungen? Ja, und hier ist dann eben, wie du sagst, der Punkt, sobald man einen Euro in digitaler Form hat, und das ist ja auch zumindest nicht mehr Zukunftsmusik in Form von, es wird 10 Jahre dauern, dann hätte man hier eben eine komplett digitale Wegstrecke automatisiert, weil man eben, wenn man etwas auf einer Blockchain tokenisiert mit Smart Contracts, Logiken vorgeben kann, vor allen Dingen eben, was Zahlungsströme angeht. Und ein letzter Punkt, den ich noch nennen will, weil der ist wirklich wichtig, es geht auch einfach darum, sich als Haus jetzt für die Zukunft aufzustellen. Ja, und es geht ganz brutal darum, wie habe ich in 5 oder 10 Jahren noch Zugang zu meinem Kunden? Ja, wir haben da draußen immer mehr Neobanken, Neobroker, die Dienste machen, die eigentlich klassische Banken gemacht haben, bei denen die Kunden sich jetzt digital anmelden, haben digitale KYC-Strecke und fangen an, Wertpapiere zu kaufen etc. Und es geht für Banken wirklich darum, sicherzustellen, und sei das durch die Registerführung oder durch den Aufbau einer Wallet-Infrastruktur, dass sie ihre Kunden einfach nicht verlieren, dass sie den Kundenzugang weiter aufrechthalten, auch in den nächsten 5 und 10 Jahren. Weil wenn diese Basisinfrastruktur nicht da ist, wird es immer einfacher, selber verdrängt zu werden in der Wertschöpfungskette. Und zu guter Letzt bleibt hier auch, das wieder Bezug nehmend auf den Fondsbereich, viele Emittenten auch neue Zielgruppen anzusprechen. Ja, wie kriege ich denn meinen Fonds zum Beispiel in 5 oder 10 Jahren noch verkauft? Wer geht denn dann noch an den Bankschalter und lässt sich einen Fonds aufschwatzen, böse formuliert? Ja, und hier geht es eben darum, dass man sagt, kann ich nicht mit der neuen Technologie ein attraktives Produkt auch für jüngere Generationen erstellen und das dann mithilfe jetzt auch der geänderten Registerführung etc. an einen zu definierenden digitalen Handelsplatz bringen, wo eben junge Menschen sind, die eigentlich gerne vielleicht Kryptowerte kaufen oder einfach poken und hier eben meinen Vertrieb zu machen.
Das waren jetzt ganz viele Punkte und es macht auch Sinn. Also du hast jetzt den digitalen Euro genannt. Wichtig dazu, du meinst damit aber nicht den digitalen Euro, den die EZB notwendigerweise entwickelt, sondern quasi ein digitaler Euro, der auf einem Blockchain-System eingespielt werden könnte, weil nur dann kommen ja die Vorteile wie nahtlose Transaktionen à la DVP, korrekt?
Genau, ja. Also der, genau wie du sagst, der digitale Euro, der aktuell im Raum steht von der EZB für den sogenannten Retail CBDC, der wäre jetzt hier keine Hilfe.
Genau, aber die Stablecoins, die quasi gemäß der MiCA entstehen würden, die wiederum könnten eine gewisse Rolle spielen, wobei da natürlich wieder andere Probleme entstehen wie Counterparty-Risiken und ähnliches. Geld, das wird noch auszudiskutieren sein, ist noch nicht perfekt, oder? Wie würdest du das auch so sehen?
Genau, also das kann man durchaus so sagen. Man muss ja auch sagen, wenn wir im Kapitalmarkt diese Transaktionen abwickeln wollen, dann geht es wirklich um riesige Summen, ja, die hier jeden Tag fließen. Dementsprechend müssen auch diese Summen in dem digitalen Geld, wie auch immer es dann kommt, vorhanden sein. Und man muss aber trotzdem sagen, dass eben beispielsweise die Stablecoins unter MiCA einfach der Rahmen steht jetzt regulatorisch und ist davon auszugehen, dass es hier auch Emittenten geben wird, die einen digitalen Euro als Stablecoin auf den Markt bringen. Und dann ist es zumindest eine Alternative. Ja, dann ist natürlich dann noch eine Wegstrecke zu gehen, aber das Ganze, gerade die MiCA ist jetzt für das nächste Jahr dann ausgelegt, was das angeht, sodass man, und das ist das, was wir auch versuchen zu predigen, sich zumindest als Finanzinstitut seine Gedanken machen sollte, was das rein strategisch bedeutet. Das heißt ja nicht, dass all diese Rollen, die man heute hat, innerhalb von 12 Monaten umfallen. Aber man muss jetzt auf jeden Fall Gas geben, Wissen aufzubauen, um dann Entscheidungen fundiert treffen zu können, die vielleicht in einem Jahr oder zwei anstehen. Weil es wird den Moment geben, in dem man sehr große Probleme haben wird, all diese Facetten, die sich aktuell parallel miteinander herbewegen, genau, da hinterherzukommen.
Ja, das würde ich auch so sehen. Deswegen, was wäre deine Zustandsbeschreibung für Frankfurt momentan? Also ist es schon ein Hype? Hättest du gedacht, es geht schneller? Bist du überrascht, dass es jetzt plötzlich dann doch so dynamisch sich entwickelt? Weil es ist ja interessant, was dieses Gesetz, also in dem Fall das EWPG-Gesetz und die anderen Gesetze, was die letztendlich losgetreten haben in Frankfurt. Man kann fast schon davon sprechen, dass hier ein eigenes, naja, Blockchain-Cluster, also ein kleines Ökosystem heranwächst, wie in der Schweiz ja auch, aber halt, oder auch wie in Berlin, aber halt fokussiert auf den regulierten Kapitalmarkt. Das ist mir so seit 2-3 Monaten aufgefallen, dass das wirklich so ein richtiges Cluster-Ökosystem geworden ist. Woran mache ich das fest? Wenn jetzt der eine Mensch bei einer Bank kündigen würde, dann ist die Frage, findet er einen Anschlussjob bei einer anderen Bank, wo er genau das Gleiche machen kann? Dann ist eine Industrie dabei, sich zu verändern. Und zwar systematischer. Dann gibt es quasi nicht mehr nur noch den Frontrunner als Projekt Nummer 1, der vorausmarschiert. Und das wiederum würde ich für Frankfurt inzwischen bejahen. Und deswegen ist es schon faszinierend, was da passiert. Ganz interessant, kleiner Nebensatz, ist ja, dass wir vor einigen Jahren eine Blockchain-Strategie hatten, die von der Bundesregierung ausgegeben wurde. Da stand alles Mögliche drauf, aber nicht das, was jetzt passiert ist.
Das stimmt. Und ja, also man muss ganz klar sagen, aus Innovationssicht und aus Beratungssicht würde man sich natürlich immer wünschen, dass die Adoption schneller voranschreitet. Aber was jetzt für mich auf jeden Fall ganz klar ins Auge sticht, ist eben, dass wir gerade im letzten halben, dreiviertel Jahr, in dem vor allen Dingen die Kryptowerte es nicht einfach hatten, aufgrund diverser Verwerfungen, eigentlich mit die großen deutschen Banken alle rausgegangen sind und sagen, sie implementieren die Kryptoverwahrung als Infrastruktur. Ja, da haben wir die DZ-Bank, die das gesagt hat und die sagt, sie möchte Krypto zugänglich machen für Retail-Kunden und professionelle Investoren Ende dieses Jahres, zu Beginn des nächsten Jahres. Wir haben ein Offering gehört von der DWP-Bank, die auch Kryptowerte zugänglich machen will. Wir haben die Deutsche Bank, die das lanciert hat. Ja, wir haben auch die Commerzbank gehabt, die das lange annonciert hat. Und damit sieht man, das darf man halt einfach nicht vergessen, gerade wenn man jetzt auf die DWP und die DZ-Bank schaut, dass fast alle regionalen Banken in Deutschland im Prinzip unter diesen Verbünden hängen. Und wenn eben DWP, DZ und eine DK geht, by the way, eben auch für eine Krypto-Verwahrlizenz, wenn eben diese Flaggschiffe der Industrie diese Infrastruktur haben, dann haben sie im Prinzip dann die IT-Infrastruktur ready, um auch ihre jeweiligen Regionalbanken da auch drauf zu schalten. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich der riesige Enabler für alle weiteren Schritte. Und ich glaube, dieser Schritt, der hat jetzt, wenn man guckt, wann die Regulatorik da war, bis sie da ist, ja, vielleicht knapp 4 Jahre gedauert. Und ich glaube, jeder weitere Schritt wird deutlich schneller in diesen Häusern gehen, weil eben innerhalb dieser 3-4 Jahre Wissen aufgebaut wurde. Das Wissen ist langsam aber sicher durchs Haus durchdiffundiert. Man ist sich der strategischen Möglichkeiten bewusst. Und dann hat man einfach eigentlich die Kerninfrastruktur schlechthin im Hause, sodass es dann aus meiner Sicht, glaube ich, für weitere Schritte innerhalb der Wertschöpfungskette deutlich schneller gehen wird. Und damit noch, um zur Frage zurückzukommen, würde ich sagen, sind wir in einer guten Entwicklungsphase, aber noch würde ich sagen, deutlich vor einem Hype.
So würde ich es auch nennen, aber es bahnt sich ein gewisser Hype an, vor allem wenn man zum Beispiel die Leute von Zwired, DK Bank und so weiter hört, oder auch Cashlink und andere, die sagen so, wow, da kommen Leads rein und ich muss mich nicht mehr um jeden Lead jetzt massiv bemühen, sondern die Leute kommen irgendwoher auf mich und schreiben mir E-Mails. Das heißt, so das Angebot-Nachfrage-Profil kehrt sich da langsam ein bisschen um. Das heißt, der Markt fängt an zu ziehen. Man muss immer nicht nur pushen und drücken, sondern der Markt zieht. Das ist eine neue Erscheinung, wie mir erscheint. Würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, so, nee, Philipp, so weit sind wir noch nicht.
Doch, definitiv. Hier muss man aber auch ganz klar sagen, dass zum Beispiel im Kryptowertebereich einfach das so Positive für die Industrie auch hier ist, die Mika, die wir jetzt haben, denn die führt einfach dazu, dass sich viele Häuser zwingend damit beschäftigen müssen. Zum einen, weil sie vielleicht einen Teilaspekt der Wertschöpfungskette schon heute anbieten und jetzt einfach gucken müssen, was hat die Mika einfach als Regulatorik für mich für Auswirkungen auf mein komplettes Setup. Also es ist quasi eine Pflichtaufgabe. Die Mika führt aber auch bei Kryptowerten dazu, dass ich strategisch tolle Möglichkeiten habe, meine bestehende Wertschöpfung zu erweitern aufgrund bestehender Lizenzen, die ich im klassischen Wertpapierbereich habe. Also hier ist die Mika auf jeden Fall helfend und auf der anderen
Seite. Und zwar,
Seite,
Benjamin, gell, für 440 Millionen EU-Bürger. Also nicht mehr nur noch irgendwie national Deutschland, sondern Faktor 3 bis 4, das Ganze theoretisch für die ganze EU angeboten.
Absolut. Also man kann mit der Mika die Dienstleistung, die man unter Mika erbringen möchte, wenn man da eben einen Antrag eingereicht hat oder zumindest den nationalen Regulator informiert hat, das Ganze dann eben auch innerhalb der EU komplett passporten. Ja, und da wird, glaube ich, es ist einfach eine große Auswirkung für den Business Case, den man sich vorher nur national rechnen konnte, beispielsweise in der Kryptoverwahrung, ja.
Ja, also Kryptoverwahrung, also müssen wir nochmal ein bisschen präzisieren, gell? Warum beschäftigt sich denn eine Bank mit Kryptoverwahrung? Weil, was hieß immer, es geht immer um Tokenisierung nach vorne hin, gell? Aber wir wissen ja, wenn du dir die Zahlen anschaust, dann ist quasi Kryptoverwahrung primär Ethereum und Bitcoin. Potenziell in Zukunft noch die Stablecoins obendrauf, gleiche Technologie. Und natürlich obendrauf noch die Wertpapiere, die dann da noch kommen müssen. Ich brauche immer die Verwahrung. Aber, aber auf die kurze Frist ist es vom Volumen her primär Bitcoin und Ethereum. Und die Verwahrungstechnologie ist ja so gebaut, dass sie letztendlich mit allem umgehen kann, je nachdem, welche Welle oder welche Dynamik in welchem Bereich wann eintritt.
Absolut. Und deshalb ist für viele hier eben auch ganz klar der Business Case Kryptowerte basiert oder fokussiert, weil man eben sagt, natürlich werden jetzt Wertpapiere zunehmend tokenisiert, aber wie du gerade selber sagst, wenn ich damit Geld verdienen will, dann liegt das Volumen aktuell im Kryptowertebereich. Ja? Nichtsdestotrotz brauche ich die Technologie, auch wie du sagst, in die nächsten 5 bis 10 Jahre schauen, dann vermutlich deutlich häufiger für die Wertpapiere, die tokenisiert sind. Nur irgendwo muss man anfangen. Und deshalb glaube ich, haben wir hier eine tolle Ausgangssituation. Wir haben die genannten Häuser, die jetzt ihre Lösungen aufbauen. Und dann haben wir, wenn man auf den Wertpapierbereich schaut, definitiv eine Situation, wie du sie gerade geschildert hast. Man merkt, bei immer mehr Finanzinstituten ist es deutlich verstanden, was wir noch vor 3, 4 Jahren nicht hatten. Da hieß es immer, ist Bitcoin blöd, dann ist die Blockchain blöd. Es ist mittlerweile verstanden, dass es Kryptowerte gibt. Es ist eine Assetklasse, die kann man gut finden, muss man nicht. Es gibt aber die zugrunde liegende Technologie, die kann man jetzt einfach nutzen. Und da merkt man einfach, dass das Niveau des Wissens deutlich gestiegen ist innerhalb der Finanzinstitute und dass sie auf jeden Fall sich jetzt bewusst sind, dass da was kommt. Auch muss man natürlich trotzdem sagen, tun sich die Häuser nach wie vor extrem schwer, weil es passiert eben so viel in so vielen Substrängen der Blockchain-Technologie, dass es eigentlich selbst mit einem internen Team auf dem Thema kaum möglich ist, da Schritt zu halten.
Ja, sind gute Punkte. Also wir hatten jetzt ja auch zunehmend auch festgestellt, dass Leute aus dem Ausland sich für die deutsche Rechtsordnung hier interessieren. Da geht es jetzt nicht notwendigerweise, wie du vorher gesagt hast, um das elektronische Wertpapier, das gibt es anderswo auch, aber eben um einen sauberen, regulierten, staatsgeprüften Einsatz der Blockchain-Technologie. Kommen solche Leute auch zu euch, also quasi eine Bank aus Holland, Bank aus UK, Bank aus irgendwo und fragen so, hey, könnt ihr uns helfen, mal unsere ersten guten skalierten Blockchain-Experimente zu machen nach deutschem Recht?
Also definitiv merkt man, dass das internationale Interesse da ist. Wir haben es vor allen Dingen aus dem Luxemburger Bereich. Hier geht es, wie gesagt, um die Investmentfonds. Wir haben auch in Luxemburg eine Regulatorik, die jetzt die Führung von Blockchain-Registern erlaubt, was auch sehr zu begrüßen ist. Und hier merkt man aber trotzdem, dass immer ein bisschen rübergeschielt wird nach Deutschland, weil wir eben, warum auch immer, wir hatten es ja initial, aber wir sind tatsächlich vom Timing her, muss man sagen, und auch inhaltlich führend, eigentlich global kann man es fast sagen, da kann kaum einer
mithalten. Die Schweizer, gell? Aber es ist natürlich Schweizer, ein kleineres
genau.
Land.
Genau. Und nicht so, deshalb merkt man also aus Luxemburg definitiv Anfragen, wie es eben aussieht, Fonds zu tokenisieren, die Blockchain-Technologie hier zu benutzen. Und da ist das Spannende, die kommen ja schon vom elektronischen Register. Das heißt, für die ist dieses, die Urkunde ist weg, gar nicht so das Spannende. Für die geht es dann wirklich darum, Erschließung neuer Vertriebskanäle. Einfach mit dieser Vision, dass man sagt, ich kann es heute noch nicht, aber wenn ich ein Wertpapier oder einen Fonds auf einer Blockchain habe, kann ich den einfach von A nach B um die Welt pusten, irgendwann mal in ein paar Jahren, wenn es regulatorisch möglich ist. Und diese Art, wie sich die Assets bewegen, das ist natürlich sehr spannend. Und man merkt auch weiterhin aus dem, trotzdem auch aus dem Dachraum, großes Interesse. Warum? Weil einfach auch hier die ersten Use Cases umgesetzt werden. Ja, weil wir eben eine bestehende Infrastruktur haben. Es ist nicht so, Regulatorik ist da, keiner macht's. Wir haben die ersten Registerführer, wir haben die ersten Emittenten, die auch eine Emission auf der Blockchain durchführen. Somit schauen die Unternehmen gerne hierher, um einfach zu sehen, was passiert denn in der Praxis. Ne? Zum Beispiel, welche IT-Infrastruktur wird genutzt? Diese berühmte Diskussion, muss es öffentlich sein oder ist eine private Blockchain? All das ist hier erst auch noch am Anfang, aber hier gibt es eben die ersten lebenden Objekte zu beobachten.
Sehr gut. Ist dir dieses Kürzel RWA im Internet aufgefallen? RWA?
Nein.
Ja. Das ist witzig, weil mir nämlich das vor kurzem untergekommen ist. RWA steht für Real World Asset Tokenization. Und es wird jetzt im Internet, auf Twitter und so weiter als das nächste neue Superdings durch die Medien geblasen, wo ich mir denke, also erstens hatten wir genau diese Diskussion vor 4 Jahren schon mal. Das hat mich gewundert. Also das hieß aber damals Security Token. Und alles, was da im Internet jetzt quasi angedeutet im Bereich von RWA, also Real World Asset Tokenisierung, all das wurde jetzt gerade in Deutschland, auch in der Schweiz, über die letzten Jahre alles schon ausprobiert und ist auch teilweise möglich. Das heißt, was ich hier interessant fand, ist, dass hier quasi die internationale Welt dieses Thema zu einem neuen Hype macht, zu einem kleinen neuen Hype. Aber irgendwie gibt es quasi ein Disconnect zwischen der Welt und Deutschland, weil wir das hier ja vor Ort alles schon gebaut haben und jetzt so langsam auch in skalierbare Lösungen überführt. Also ich denke jetzt an Firmen wie Cashlink, Hardstocks, Swiat, Niala und ein paar andere, die all das quasi schon jetzt im Labor ausprobiert haben, regulatorisch sauber und eben in den skalierten Betrieb überführen. Und deswegen war mir dieses Kürzel RWA so eben auch nicht bekannt. Mir ist es vor ein paar Wochen aufgefallen, dass immer mehr Leute über RWA sprechen, also Real World Asset Tokenization. Und wie gesagt, kam mir noch nicht unter.
Ja, das ist spannend. Aber auch da ist für mich immer das Spannende, was ist denn das, was ein Investor am Ende gerne kaufen möchte? Und das ist für mich eigentlich klar. Man möchte klar gerne innovative Assets haben, wie ein Kryptowert zum Beispiel. Aber am Ende will man ja eigentlich eine gute Performance haben für das Geld, das man anlegt. Und man will das Ganze in einem rechtssicheren Rahmen haben, in dem man sich um nichts sorgen muss. Ne? Wie zum Beispiel der klassische Kapitalmarkt, in dem man sich ja auch nie gefragt hat, naja, ob die das bei Clearstream mit der Urkunde alles hinbekommen und so. Das war einfach gegeben.
Ja, und eben abgestempelt durch das immense Vertrauen, was diese Apparate aufgebaut haben über Jahrzehnte.
Genau, und jetzt haben wir einfach, und das ist für mich das, was daran so toll ist, wir haben jetzt einfach vor allen Dingen, wie du gerade selber sagst, wir haben hier diese Regulatorik, die einfach den Anlegerschutz, ja, den Investorenschutz genau auf das Niveau hebt rund um Blockchain-Technologie, wie man es gewohnt ist im klassischen Kapitalmarkt. Und das führt einfach aus meiner Sicht dazu, man kann das jetzt nennen, wie man möchte, aber am Ende wird das Geld in gute Renditemöglichkeiten gehen, die einfach hochsicher sind von dem, was drumherum gebaut wird. Und dann ist die Frage, ob es dann noch RWAs heißt oder vielleicht nicht doch einfach ein Kryptowertpapier am Ende,
ja,
oder
ja,
ein Kryptofonds.
Ja. Ja, absolut. Also eigentlich ist es fast genau die gleiche Diskussion. Und wir wissen ja inzwischen auch, dass eigentlich der beste Weg, RWA, also quasi Tokenisierung zu ermöglichen, ist, ein Asset in ein Wertpapier einzuhüllen. Da brauche ich dann meistens eine Zwischengesellschaft, die letztendlich das Wertpapier herausgibt, weil nur dann eben auch der Staat mit seiner Regulatorik einen Ansprechpartner hat, den Wertpapierprospekt zu genehmigen. Und nur dann kann ich letztlich eben auch den Vertrieb bewerkstelligen. Ja, das ist quasi ein Learning der letzten Jahre, weil vor vier Jahren Unternehmen ja noch versucht haben, Dinge direkt zu tokenisieren ohne Wertpapier. Die Finanzprofis wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass es nicht geht, aber die Finanzprofis hatten zu dem Zeitpunkt keine Lust auf Blockchain-Technologie. Deswegen hatten die sich zu dem Zeitpunkt nicht getroffen und nicht miteinander gesprochen. Das ist meine Lesart, wie man das interpretieren kann. Macht das Sinn?
Definitiv. Ja, also wir sehen ja auch, du hast ja gerade die Anfänge angedeutet, Stichwort Security Token. Das war ja im Prinzip das erste Fleischwerden der Blockchain-Technologie, um ein Asset abzubilden, Investoren zugänglich zu machen. Und hier gab es eben den einen oder anderen, der eine Handelsplattform aufgebaut hat dafür, auch mit guten Gründen. Und jetzt merkt man einfach, jetzt kommt ein stabileres Regime. Ja, es gibt einfach Vorteile regulatorisch von einem Kryptowertpapier gegenüber einem Security Token, weshalb sich da auch einfach stark die Frage stellt, ob es diese Vehikel noch in ein paar Jahren gibt. Meine These wäre von dem, was ich aktuell sehe, eher nein. Und das ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr positiv, weil jetzt eben die Awareness des Regulators komplett da ist und dadurch eben auch mehr Geld in diese Vehikel gehen wird. Und das kommt halt wie so oft einfach von institutionellen Anlegern. Und die haben jetzt im Prinzip für sich nur zu entscheiden, macht ihnen diese neue Abwicklungsstrecke hinten dran was, weil das ein Token ist oder nicht? Oder sagen die sich vielleicht einfach, gut, jetzt macht eine Deka ein Register oder eine andere große deutsche Bank, warum soll ich dem Ganzen jetzt weniger vertrauen? Die machen es
vielleicht für... Und die sagen natürlich, bring doch den Token bitte mal für mich in eine IT- und API-kompatible Form. Dann können wir das mit dem auch machen, aber geh mir weg mit dem Wallet und dem Hash und so weiter und so fort. Genau. Zeig mir die eSIN und dann bauen wir es bei uns in die Systeme ein. Ja, das ist auch ein Prozess, der hat offenbar Jahre gebraucht, quasi die Kompatibilität zu erzeugen. Ich habe noch eine Frage, die mir wichtig ist, Benjamin, und zwar ist ganz interessant, manchmal häufen sich bestimmte Fragen, die ich bekomme, wie folgende, die jetzt also wirklich in den letzten Monaten ich 4-5 Mal gestellt bekommen habe, nämlich also wie sieht denn das Asset Management der Zukunft eigentlich aus und habe ich im Asset Management, wo ich heute arbeite, da übermorgen noch eine Chance oder wie verändert sich die Welt um mich herum? Das sind so Fragen, die habe ich jetzt mehrfach gestellt bekommen und deswegen die Frage an dich, wie sieht das Asset Management der Zukunft aus? Wie muss ich ein Asset Manager heute beginnen, mit der neuen Realität zu beschäftigen oder sich zu verändern, um in der Zukunft noch relevant zu sein, also der Asset Manager als Firma, aber auch der Asset Manager als Individuum?
Ja, also ich glaube, Fakt ist, dass alles schneller werden wird. Und mit schneller meine ich, dass die Abwicklung, ja, also wie ich ein Wertpapier kaufe oder wie ich in dem Fall auch, wenn wir über Asset Management sprechen, auch einen Investmentfonds kaufe, dass diese Abwicklung schneller werden wird. Das dauert heutzutage stellenweise 2 oder 3 Tage, nennt man T+2, T+3, bis so ein Wertpapier abgewickelt ist. Das bedeutet, jemand bekommt die Stücke gutgeschrieben und hat dafür die Zahlung eben veranlasst. Und das Ganze wird schneller werden. Das wird eine Riesenherausforderung für das Asset Management als solche, weil die IT-Infrastruktur stellenweise auf Systemen basiert, die einfach vor 30 oder 40 Jahren programmiert wurden. Und das wird aus meiner Sicht da ein Wettlauf zwischen, auf der einen Seite haben wir Fonds, die tokenisiert werden können, die schneller abgewickelt werden können, versus was liegt denn in einem Investmentfonds an Assets drin? Wie schnell können die abgewickelt werden? Ja? Ich glaube, die gute Nachricht fürs Asset Management ist, die Umstellung wird schon noch ein paar Jährchen dauern, weil es wird aber dann da irgendwann zu einer Komplettumwälzung kommen. Ja. Es ist davon auszugehen, dass das Asset Management in der Zukunft, jetzt ist die Frage, was heißt die Zukunft hier, auf jeden Fall innerhalb, also T+0 abgewickelt wird, also alles an einem Tag. Und das bedeutet eben große Herausforderungen. Und dazu kommt, dass wir jetzt einfach immer mehr Asset-Klassen bekommen werden, ja, in die man investieren kann. Ja. Und auch das ist eben eine Riesenherausforderung. Wir sehen es aktuell schon, wie schwer sich Asset Manager tun mit Kryptowerten, ja, wo man sagt, das ist ja fast jetzt schon eine Asset-Klasse, die hat ein paar Jahre auf dem Buckel. Es gibt hochprofessionelle Datenprovider und. Und trotzdem ist es für Asset Manager ein riesen Aufwand, ein Zielbild, ein Zielmodell zu entwickeln, so ein Bitcoin abzubilden zum Beispiel, ja. Und Das wird aber zunehmend einfach erforderlich sein, dass man eben zum einen Kryptowerte-Exposure beimischen kann und eben aber auch, und dann sind es meinetwegen die RWAs, über die du gerade gesprochen hast, aber so die Real-World-Assets, die tokenisiert werden können, dass man eben das Know-how hat, an innovative Assets zu kommen und da ein Exposure aufzubauen. Ja, das wird eben vermutlich der Kern des Ganzen sein.
Ich glaube aber, mit einem Zusatz, und zwar, es gab ja jetzt schon eine ganze Reihe von innovativen Assets, gell? Einzelne Immobilien in verschiedener Form, dann Musikrechte, Oldtimer, den Turnschuh, die Uhr, die wertvolle, den Whisky, alles Mögliche wurde tokenisiert. Aber so richtig, die Post abgegangen ist noch nirgendwo und niemand, also als Betreiber dieser Lösung, fängt jetzt an, Brötchen zu backen, in dem Sinne, dass jetzt wirklich Whiskyflasche für Whiskyflasche für Whiskyflasche tokenisiert wird. Das heißt, auf der Nachfrageseite ist also wenig Interesse da. Das betrifft uns als Individuen. Oder der Vertrieb kriegt es nicht hin, das zu verkaufen. Oder der Vertrieb hat keinen Anreiz oder kein Budget, um den Leuten diese tokenisierten Assets schmackhaft zu machen. Hast du das auch beobachtet? Also das heißt, auf der Angebotsseite wird irre viel ermöglicht und gebaut, aber auf der Nachfrageseite interessiert sich bis jetzt eigentlich noch wenig Leute dafür. Gleiches auch im Großen, gell? Ja. Habe ich ja auch schon mal an anderer Stelle gesagt. Wir hatten ja Siemens auf der Konferenz. Hätte Siemens abgesagt im Bereich digitale Wertpapiere mit der Treasury-Abteilung dort, hätte Siemens abgesagt, hätte ich nicht gewusst, wen ich aus der Industrie sonst hätte einladen sollen, weil das Thema auf der Nachfrageseite, egal ob jetzt großer Corporate oder Retail-Individuum, sich noch nicht groß durchgesetzt hat. Nimmst du das auch so wahr?
Ja, also ich bin schon bei dir. Wenn man objektiv draufschaut, kann man definitiv sagen, hey, ganz ehrlich, es wird schon super viel tokenisiert von diversen Handelsplattformen, wie du sagst, ob es jetzt der Whisky ist, das Auto etc. Aus meiner Sicht ist hier aber wieder der Kern unter anderem der, dass als Riesen-Asset-Manager kannst du dich nicht an jede mögliche Handelsplattform anschließen. Die sind viel zu klein, was die Volumina angeht. Das ist für so einen Asset-Manager ein Riesenaufwand der Due Diligence. Die haben dann gewisse Risiken, die sie im Zweifel nicht tragen wollen etc. Und dann geht es natürlich auch darum, wenn dieser Whisky beispielsweise tokenisiert wird, was ist denn das Finanzinstrument, das danach herauspurzelt, das ich als Asset Manager mir dann kaufe? Und das waren halt bis hierhin nicht immer, aber oft dann eben beispielsweise Security Tokens, also nachrangige Inhaberschuldverschreibung. Und das ist natürlich aus institutioneller Investorensicht einfach jetzt so kein tolles Produkt. Und auch hier, glaube ich, werden wir aber in den nächsten 1-2 Jahren hoffentlich mehr Unternehmen sehen, weil ich bin bei dir, es gibt 1-2 Leuchttürme, danach wird es weniger. Wir haben jetzt eben mit dem DLT-Pilot-Regime ein Regime, das eben auch nicht nur die Abwicklung, also hinten all das, was wir bisher beschrieben haben, von Clearstream hinten abwickelt, sondern auch den Handel auf einer DLT ermöglicht. Ermöglicht es für Fonds, für Aktien, für Anleihen. Und hier ist zumindest meine Hoffnung, dass wir einfach diese Handelsstrecken, die es auch braucht, damit Asset Manager sich sowas beispielsweise ins Portfolio legen können, einfach aufgebaut und etabliert werden. Das war bisher nicht der Fall. Plus die rechtliche Situation dieser Token war aus meiner Sicht suboptimal. Und das Ganze wird jetzt eigentlich im DLT-Pilot-Regime gelöst. Das soll Sekundärmärkte schaffen für tokenisierte Finanzinstrumente. Und hier wäre dann auch meine Hoffnung, aber das muss sich auch erst materialisieren im Markt, dass wir Unternehmen sehen, die diese Dienstleistungen erbringen. Es wird ein paar Fintechs geben, die im Moment Anträge stellen. Es gibt aber wohl auch etablierte Finanzinstitute. Und das wäre aus meiner Sicht ein deutlicher Beschleuniger für die Wertschöpfungskette weiter in Richtung Blockchain.
Ja, ich glaube, das war auch ein wunderbares Schlusswort, Benjamin. Wir sind schon am Ende der Folge angekommen. Das war sehr spannend und ich stimme dir zu. Die Dynamik ist stärker geworden. Ein Hype ist es vielleicht noch nicht so ganz. Und es gibt aber schon klipp und klare nächste Schritte, die als nächstes kommen werden. Das kannst du jetzt wirklich die Uhr danach stellen. Ja, du hast gesagt, die Pilot-Regime, die Mika-Thematik und. Also kannst einfach wirklich die Uhr danach stellen, dass die Schlagzahl höher wird. Und deswegen letzte Frage an dich dazu. Macht es so Sinn, die Interpretation? Wird die Schlagzahl höher? Und was vielleicht erwartest du noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr?
Definitiv wird die Schlagzahl höher. Ich denke, es gibt, wie gesagt, diese zwei Themenstränge, die man sich jetzt anschauen muss als Finanzinstitut. Einmal Kryptowerte und einmal rund um die Tokenisierung der Wertpapiere. Und ich erwarte für dieses Jahr noch dass zum einen auch der erste Investmentfonds tokenisiert wird. Das steht noch aus in Deutschland ganz konkret. Und darüber hinaus eben hoffe ich darauf, dass wir eben im Pilot-Regime erste Teilnehmer sehen, die den Handel solcher DLT-basierten Finanzinstrumente anbieten, weil, wie gesagt, das aus meiner Sicht das fehlende Stück Puzzle ist. Das Ganze auf EU-Ebene wäre wirklich toll und würde, glaube ich, auch, wenn man jetzt an die nächste Crypto-Assets-Conference denkt, dazu führen, dass man vielleicht ganz neue Gesprächspartner hätte und vielleicht sogar neue Inhalte dazu.
Ja, das werden wir auf alle Fälle haben. Freue ich mich und damit wünsche ich dir, Benjamin, einen schönen Tag und den Hörern da draußen ebenfalls.
Vielen Dank, Philipp.